Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Gordon B. Hinckley, der Präsident der Kirche, leitet diese Versammlung.
We welcome you this morning to
Wir heißen Sie heute Morgen zur vierten allgemeinen Versammlung der 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen. Wir begrüßen auch diejenigen, die diese Versammlung über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Wir danken den Eigentümern und dem Betriebspersonal der Einrichtungen, die diese Konferenz übertragen. Wir begrüßen heute Morgen auch die Vertreter der Schulen und Hochschulen sowie Vertreter aus dem politischen und öffentlichen Leben. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Craig Jessup und Mac Wilberg mit John Longhurst an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung eröffnet mit dem Lied »O fest wie ein Felsen« und singt nun »Der Seele Wunsch ist das Gebet«. Das Anfangsgebet spricht Elder Carl B. Pratt von den 70ern. Nach dem Gebet singt der Chor »Ich weiß, dass Gott Vater mich liebt«.
Our dearest Father in heaven.
Unser teuerster Vater im Himmel. Wir nahen uns zu Beginn dieser Versammlung im Gebet mit dankbarem Herzen für die vielen großzügigen Segnungen, die du uns gewährst. Wir danken dir für diesen wunderbaren Chor, der unser Herz erhebt und unseren Geist dazu anregt, sich zu verbessern. Wir danken dir für die guten Umstände, unter denen wir zusammenkommen, für diese schöne Halle und für die schönen Gemeindehäuser in aller Welt. Wir danken dir für deinen Sohn und sein unbegrenztes Sühnopfer. Wir sind dankbar, Vater, für die Propheten und Apostel, die uns führen. Wir beten besonders für sie und ihre Angehörigen. Bitte segne Präsident Hinckley und seine Ratgeber. Gib ihnen Kraft und Gesundheit, damit sie weiter voranschreiten können in diesem großartigen Werk von dir. Wir sind dankbar, Vater, für die vielen Führer, Männer und Frauen in aller Welt, die so viel Zeit opfern und sich so sehr anstrengen, um dein Reich aufzubauen. Und wir bitten dich, Vater, um Frieden in dieser sorgenbeladenen Welt und dass du die Männer und Frauen segnen mögest, die an der Waffe dienen, für welches Land auch immer und in welcher Region auch immer. Bitte schütze und segne sie, vor allem diejenigen, die Heilige der letzten Tage sind und so viel opfern. Wir bitten dich auch um unsere Missionare willen, dass sie deinen Schutz genießen können. Und wir bitten dich für all diejenigen, die ihnen zuhören, dass dein Geist ihren Sinn öffnen möge und ihr Herz bewegen möge, damit sie die Vision erfassen und deinen Sohn erkennen und zu ihm kommen. Und wir bitten dich, dass dein Geist jetzt bei uns sein wird, heute Morgen. Wir bitten dich für alle, die sprechen werden und für all jene von uns, die zuhören werden. Bitte hilf uns, auch mit einem offenen Sinn zu lauschen und mit einem weichen Herzen, damit wir demütig gestimmt sein mögen und erkennen, wie wir uns verbessern können. Wir danken dir noch einmal für die vielen reichen Segnungen, die du uns gewährst, und tun dies im heiligen Namen deines Sohnes, unseres Erretters, Jesus Christus. Amen.
Thank you.
Wir freuen uns, dass nun Präsident Thomas S. Monson, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu uns spricht. Danach hören wir von Elder L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ihm folgt Bischof Richard C. Ashley von der präsidierenden Bischofschaft. Schwester Margaret S. Lieferth, erste Ratgeberin der Präsidentschaft der Primarvereinigung, wird sich dann an uns wenden. Nach ihren Worten singen der Chor und die Anwesenden O Fülle des Heils, Gesangbuch Nummer 3. Danach haben wir das Vergnügen, von Elder Anthony D. Perkins von den 70ern zu hören. Ihm folgt Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf Apostel. Der Chor singt dann How lovely is thy dwelling place, President Monson.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, die ich hier sehe oder die sich überall in der Welt versammelt haben, bitte üben Sie Ihren Glauben aus und beten Sie für mich, wenn ich jetzt meinem Auftrag nachkomme und zu Ihnen sprechen darf. 1959, nicht lang nachdem ich meinen Dienst als Präsident der kanadischen Mission mit Hauptsitz in Toronto, Ontario angetreten hatte, traf ich N. Eldon Tanner, einen bekannten Kanadier, der nur einige Monate später als Assistent des Kollegiums der Zwölf Apostel berufen werden sollte, dann ins Kollegium der Zwölf Apostel und dann als Ratgeber von vier Präsidenten der Kirche. Als ich ihn traf, war Präsident Tanner sowohl Präsident der großen Firma Trans-Canada Pipelines Limited als auch Präsident des Pfahls Calgary. Er war als Herr Redlichkeit bekannt in diesem Land. Bei diesem ersten Treffen besprachen wir unter anderem die kalten kanadischen Winter, in denen Stürme tobten, die Temperaturen sich über Wochen unter dem Gefrierpunkt halten und eisige Winde diese Temperaturen noch weiter senken. Ich fragte Präsident Tanner, warum die Straßen und Autobahnen im Westen Kanadas während solcher Winter weitgehend intakt bleiben und wenig oder keine Anzeichen von Rissen oder Brüchen aufweisen, während doch in vielen Gebieten, in denen der Winter weniger kalt und weniger streng ist, die Straßen Risse, Brüche und Schlaglöcher bekommen. Er antwortete, die Antwort liegt darin, wie tief das Fundament des Straßenbelags gelegt wird. Wenn der Belag solide bleiben und nicht brüchig werden soll, müssen die unteren Tragschichten sehr tief gelegt werden. Wenn das Fundament nicht tief genug ist, kann die Oberfläche den Wetterextremen nicht standhalten. Im Laufe der Jahre habe ich oft über dieses Gespräch und Präsident Tanners Erklärung nachgedacht, denn ich erkenne in seinen Worten eine tiefgründige Anwendungsmöglichkeit für unser Leben. Einfach ausgedrückt, wenn wir kein tiefes Fundament des Glaubens und kein solides Zeugnis von der Wahrheit haben, mag es uns schwerfallen, den rauen Stürmen und eisigen Winden des Ungemachs zu trotzen, die jedem von uns unvermeidlich ins Gesicht blasen werden. Das Erdenleben ist eine Zeit der Prüfung, in der wir uns würdig erweisen müssen, in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters zurückzukehren. Um geprüft werden zu können, müssen wir mit Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert werden. Diese können uns brechen und bewirken, dass die Oberfläche unserer Seele Risse bekommt und bröckelt. Das geschieht, wenn das Fundament unseres Glaubens, unser Zeugnis von der Wahrheit, nicht tief in uns verankert ist. Wir können nur für eine gewisse Zeit auf den Glauben und das Zeugnis anderer bauen. Letztlich müssen wir unser eigenes stabiles und tief angelegtes Fundament haben, oder wir werden nicht imstande sein, den Stürmen des Lebens zu trotzen. Die kommen werden. Diese Stürme können in vielerlei Form kommen. Vielleicht erleben wir Schmerz und Kummer wegen eines irregegangenen Kindes, das sich entschieden hat, den Pfad zu verlassen, der zu ewiger Wahrheit führt, und stattdessen auf den rutschigen Abhängen des Irrtums und der Ernüchterung unterwegs ist. Vielleicht werden wir oder ein geliebter Mensch von Krankheit heimgesucht, die Leid und manchmal den Tod mit sich bringt. Vielleicht hinterlassen Unfälle ihre grausamen Male, die die Erinnerung wachhalten, oder löschen Leben aus. Der Tod kommt zu den Alten, die auf wankenden Beinen gehen. Sein Ruf ergeht an diejenigen, die kaum die Hälfte ihres Lebenswegs beschritten haben. Und oft lässt er das Lachen kleiner Kinder verstummen. Manchmal scheint es, als gäbe es kein Licht am Ende des Tunnels, keine Morgendämmerung, der die Dunkelheit der Nacht weicht. Wir haben das Gefühl, vom Schmerz gebrochener Herzen, der Enttäuschung geplatzter Träume und der Verzweiflung geschwundener Hoffnung umgeben zu sein. Wir stimmen in die flehentliche Frage aus der Bibel ein: Gibt es denn keinen Balsam in Gilead? Wir neigen dazu, unser eigenes Unglück durch das verzerrte Prisma des Pessimismus zu betrachten. Wir fühlen uns verlassen, untröstlich, allein. Wie können wir ein Fundament legen, das stabil genug ist, derartigen Wechselfällen des Lebens standzuhalten? Wie können wir uns den Glauben und das Zeugnis bewahren, die wir brauchen, um die Freude erfahren zu können, die den Glaubenstreuen verheißen ist? Wir müssen uns unablässig und beständig bemühen. Die meisten von uns haben Inspiration verspürt, die so eindringlich ist, dass sie zu Tränen rührt und uns entschlossen stimmt, dem Glauben immer treu zu bleiben. Ich habe Leute sagen hören: Wenn ich dieses Gefühl immer haben könnte, dann hätte ich nie Mühe, das zu tun, was ich tun sollte. Derartige Gefühle sind jedoch vergänglich. Die Inspiration, die wir während dieser Konferenzversammlung verspüren, kann verblassen und dahinwelken, wenn der Montag kommt und wir mit dem Alltag der Arbeit, der Schule, des Führens unseres Haushalts und der Familie konfrontiert sind. Dies kann unseren Sinn mühelos vom Heiligen auf das Weltliche lenken, von dem, was erhebt, auf das, was, wenn wir es zulassen, unser Zeugnis und unser stabiles geistiges Fundament unterhöhlt. Natürlich leben wir nicht in einer Welt, in der wir nichts außer Geistigem erleben, aber wir können unser Fundament des Glaubens, unser Zeugnis von der Wahrheit festigen, damit wir nicht ins Wanken geraten, nicht den Halt verlieren. Wie, mögen Sie fragen, kann man am besten das Fundament erlangen und sich bewahren, das man braucht, um in der Welt, in der wir leben, in geistiger Hinsicht zu überleben? Ich möchte Ihnen drei Richtlinien geben, die uns in unserem Streben helfen können. Erstens, festigen Sie Ihr Fundament durch das Gebet. Der Seele Wunsch ist das Gebet, in Freude wie in Schmerz. Pflegen wir im Gebet doch wirklich Zwiesprache mit unserem Vater im Himmel. Wir können mit unseren Gebeten schnell in einen Trott verfallen, indem wir uns ständig wiederholen und Worte sagen, über die wir uns kaum oder gar keine Gedanken gemacht haben. Wenn wir uns vor Augen halten, dass jeder von uns buchstäblich ein Geistsohn bzw. eine Geisttochter Gottes ist, fällt es uns nicht schwer, uns ihm im Gebet zu nahen. Er kennt uns, er liebt uns, er weiß, was für uns am besten ist, und das wünscht er sich für uns. Sprechen wir doch aufrichtige Gebete, die eine Bedeutung haben. Sprechen wir unseren Dank aus und bitten wir um das, von dem wir meinen, dass wir es brauchen. Hören wir gut zu, damit wir seine Antworten erkennen, wenn sie gegeben werden. Wenn wir dies tun, werden wir gestärkt und gesegnet. Wir lernen ihn kennen und was er sich für uns wünscht. Wenn wir ihn kennen, wenn wir seinem Willen vertrauen, dann wird unser Fundament des Glaubens gefestigt. Wenn jemand von uns sich den Rat, immer zu beten, noch nicht so zu Herzen genommen hat, ist kein Zeitpunkt besser dafür geeignet, damit zu beginnen, als jetzt. William Cooper hat erklärt, der Satan zittert, wenn er sieht, ein schwacher Heiliger betend kniet. Vernachlässigen wir nicht das Familiengebet. Es ist ein wirksames Mittel gegen Sünde und beschert uns folglich voller Güte, Freude und Glück. Wie das alte Sprichwort sagt, betet die Familie miteinander, so bleibt sie beieinander. Wenn wir unseren Kindern, was das Beten betrifft, Beispiel geben, helfen wir ihnen damit auch, den Grundstein für ihr eigenes tiefes Fundament des Glaubens und ein Zeugnis zu legen, das sie ihr Leben lang brauchen werden. Meine zweite Richtlinie: Befassen wir uns mit den Heiligen Schriften und sinnen wir Tag und Nacht darüber nach, wie der Herr uns im Buch Josua auffordert. 2005 kamen Hunderttausende Heilige der letzten Tage Präsident Gordon B. Hinckleys Aufforderung nach, das Buch Mormon bis zum Ende des Jahres zu lesen. Ich glaube, im Dezember 2005 wurde ein noch nie dagewesener Rekord aufgestellt, was die Stunden betrifft, die dafür aufgefordert wurden, dieses Ziel pünktlich zu erreichen. Als wir diese Aufgabe erfüllten, wurden wir gesegnet, unser Zeugnis wurde gefestigt, unsere Erkenntnis vertieft. Ich möchte uns allen ans Herz legen, weiterhin in den Heiligen Schriften zu lesen und sie zu studieren, damit wir sie verstehen und das, was wir aus ihnen lernen, im Leben anwenden können. Ich wandle die Worte des Dichters James Finney Baxter etwas ab. Wer ewig lernt und doch niemals etwas weiß, gleich dem, der ewig pflügt und doch niemals sät. Wenn wir dem Schriftstudium jeden Tag Zeit widmen, festigt das zweifellos unser Fundament des Glaubens und unser Zeugnis von der Wahrheit. Rufen Sie sich mit mir die Freude Almas in Erinnerung, die er spürte, als er vom Land Gideon auf dem Weg nach Süden in das Land Manti war und die Söhne Mosias traf. Alma hatte sie eine Weile nicht gesehen, und er war überglücklich, als er feststellte, dass sie noch immer seine Brüder im Herrn waren. Ja, und sie waren in der Erkenntnis der Wahrheit stark geworden, denn sie waren Männer mit gesundem Verständnis und sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Mögen auch wir das Wort Gottes kennen und unser Leben danach ausrichten. Meine dritte Richtlinie dafür, ein stabiles Fundament des Glaubens und des Zeugnisses zu legen, hat mit Dienen zu tun. Eines Morgens fuhr ich auf dem Weg ins Büro an einer chemischen Reinigung vorbei, die ein Schild im Fenster hatte. Darauf stand: Auf den Service kommt es an. Diese Botschaft auf dem Schild wollte mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Plötzlich erkannte ich, warum. Es ist tatsächlich so, dass es auf den Service, also den Dienst, den wir leisten, ankommt, nämlich auf den Dienst für den Herrn. Im Buch Mormon lesen wir vom großmütigen König Benjamin. Mit der wahren Demut eines inspirierten Führers spricht er darüber, dass es immer sein Wunsch war, seinem Volk zu dienen und es auf den Pfaden der Rechtschaffenheit zu führen. Dann verkündet er ihnen: Weil ich zu euch gesagt habe, dass ich meine Tage in eurem Dienst verbracht habe, wünsche ich nicht, damit zu prahlen. Denn ich habe nur im Dienste Gottes gestanden. Und siehe, ich sage euch dies, damit ihr lernt, dass, wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, ihr nur im Dienste eures Gottes seid. Dies ist der Dienst, auf den es ankommt, der Dienst, zu dem wir alle berufen sind, der Dienst für den Herrn Jesus Christus. Auf Ihrem Lebensweg werden Sie feststellen, dass Sie nicht der einzige Reisende sind. Es sind nur andere unterwegs, die Ihre Hilfe brauchen. Es gibt Füße, denen Halt gegeben werden muss, Hände, die ergriffen werden müssen, Mut, der dem Sinn zugesprochen werden muss, Herzen, die inspiriert werden müssen und Seelen, die errettet werden müssen. Vor 13 Jahren hatte ich die Ehre, einer wunderschönen 12-jährigen jungen Dame, Jamie Palmer, einen Segen zu geben. Man hatte gerade Krebs bei ihr festgestellt und sie war verängstigt und bestürzt. Sie wurde in der Folgezeit operiert und machte eine schmerzhafte Chemotherapie durch. Heute ist sie vom Krebs geheilt und eine aufgeweckte, schöne 26-Jährige, die in ihrem Leben viel erreicht hat. Vor einiger Zeit habe ich erfahren, dass in ihrer dunkelsten Stunde, als jegliche Zukunft trostlos erschien, erfuhr, dass ihr Bein, das vom Krebs befallen war, mehrfach operiert werden müsste. Eine seit langem geplante Wanderung mit ihrer JD-Klasse, die über einen beschwerlichen Weg zur Timpanogos-Höhle in den Wasatch-Bergen, etwa 60 Kilometer südlich von Salt Lake City, führen sollte, kam für sie nicht mehr in Frage, dachte sie. Jamie sagte ihren Freundinnen, dass sie die Wanderung ohne sie machen müssten. Ich bin sicher, dass ihre Stimme brüchig und ihr Herz voller Enttäuschung war. Doch dann erwiderten die anderen jungen Damen mit Nachdruck: Nein, Jamie, du kommst mit. Aber ich kann nicht gehen, kam die gequälte Antwort. Dann tragen wir dich eben bis nach oben, Jamie. Und das taten sie dann auch. Heute ist diese Wanderung eine Erinnerung, aber in Wirklichkeit ist sie viel mehr. Der schottische Dichter James Barry hat erklärt: Gott schenkt uns Erinnerungen, damit wir im Dezember des Lebens noch Rosen aus dem Juni haben. Keine dieser kostbaren jungen Damen wird jemals diesen denkwürdigen Tag vergessen, als ein liebevoller himmlischer Vater zustimmend lächelnd herabschaute und Wohlgefallen an dem hatte, was er sah. Wenn er uns zu seinem Werk beruft, fordert er uns auf, uns ihm zu nahen. Und wir verspüren in unserem Leben seinen Geist. Möge ein jeder von uns bei seinem Bemühen, ein stabiles Fundament für sein Leben zu legen, an diese kostbaren Zeilen denken, die widerspiegeln, was Gott uns verheißen hat. Wenn durch tiefe Leiden du rufst mich zu gehen und Stürme von Prüfungen wild mich umwehen, so wirst du in Schmerzen nicht fern von mir sein, dann will ich mein Herz dir zur Heiligung weihen. Wie mache ich mein Herz dir zur Heiligung weihen? Möge sich ein jeder von uns für diesen Segen bereit machen. Darum bete ich demütig im Namen Jesu Christi, unseres Erretters. Amen.
Als ich während der Sommermonate eine Abendmahlsversammlung besuchte, durfte ich die Botschaften dreier Studenten hören, die während der Sommerferien zu Hause waren. Die Ansprache einer Studentin interessierte mich besonders. Sie hatte während der Sommerferien in einem Restaurant gearbeitet, das häufig von Lkw-Fahrern besucht wurde. Ein Fahrer, der immer die gleiche Tour hatte, kam jede Woche am gleichen Tag zum Essen. Da er regelmäßig dort war, kamen die beiden ab und zu ins Gespräch. Er fragte die junge Frau, wo sie wohnte. Sie erzählte, dass sie den Sommer zu Hause verbringe und Geld verdiene, bis im Herbst die Uni wieder beginne. Seine nächste Frage war: Welche Universität besuchen Sie? Ihre Antwort lautete: die BYU Idaho. Er wollte mehr über diese Uni wissen, und das führte zu einem Gespräch über das Evangelium. Die Frau begann damit, das Wort der Weisheit zu erklären. mit Erfolg. Sie überzeugte den Mann davon, mit dem Rauchen aufzuhören. Dann wurde ihr Schichtplan geändert und sie hatte keine Gelegenheit mehr, ihn zu bedienen. Also schrieb sie ihm eine Nachricht, der sie die Missionarsbroschüre der Kirche über den Erlösungsplan beilegte. Einige Tage später erhielt sie eine Nachricht von dem Pfarrer. Darin stand lediglich: Etwas Ungeheuerliches geschieht mit mir. Dank dieser jungen Frau hatte der Pfarrer etwas erfahren, was ihn dazu veranlasste, über die Änderungen nachzudenken, die in seinem Leben stattfinden mussten. Das Endergebnis dieser Begegnung zwischen einer Kellnerin und einem LKW-Fahrer kenne ich nicht. Aber offensichtlich wurde sein Leben beeinflusst. Sie erklärte dann, wie einfach es ist, andere an der Schönheit des Evangeliums teilhaben zu lassen. Im normalen Ablauf unseres Lebens bieten sich jeden Tag Gelegenheiten, unseren Mund aufzutun und Menschen über die Evangeliumswahrheiten zu berichten, die ihnen hier und jetzt und bis in die Ewigkeit Segnungen bringen. Viele Menschen fragen sich, woher kommen wir? Warum sind wir hier? Wohin gehen wir? Unser ewiger Vater hat uns nicht auf eine Reise ohne Ziel und ohne Bedeutung auf die Erde geschickt. Er hat uns einen Plan gegeben, dem wir folgen können. Er selbst ist der Urheber dieses Plans. Er wurde aufgestellt, um den Fortschritt des Menschen und dessen endgültige Errettung und Erhöhung zu Wege zu bringen. Ich zitiere aus der Anleitung für Missionare: Verkündet mein Evangelium. Gott ist der Vater unseres Geistes. Wir sind buchstäblich seine Kinder. Er liebt uns. Bevor wir zur Erde gekommen sind, gab es uns schon als Geistkinder des himmlischen Vaters. Wir waren jedoch nicht so wie der himmlische Vater. Wir konnten auch nicht so werden wie er und alle Segnungen genießen, die er hat. Dazu mussten wir erst einen Körper erhalten und die Erfahrungen des Erdenlebens durchmachen. Die Absicht Gottes, sein Werk und seine Herrlichkeit besteht darin, uns in die Lage zu versetzen, dass wir alle Segnungen empfangen, deren auch er sich erfreut. Zu diesem Zweck hat er einen vollkommenen Plan aufgestellt. Bevor wir zur Erde gekommen sind, haben wir diesen Plan verstanden und angenommen. Und doch gibt es viele Menschen in der heutigen Welt, die darum ringen, Antworten auf die wesentlichen Fragen des Lebens zu finden. Die Rufe, seht, hier ist es und dort ist es, werden nur lauter und noch viel verwirrender. Die Technologie hat dieses Durcheinander nur noch verstärkt, weil sie diese Botschaften über den Äther und durch riesige Menge an Kabel schickt, die inzwischen die Erde bedeckt. Es gibt so viele Wege, immer mehr und immer unterschiedlichere Botschaften auszusenden. Ich glaube, es sollte uns nicht überraschen, dass die Menschen verwirrt sind. Vor Jahrhunderten hat Paulus vorhergesagt, denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Wir brauchen nicht verwirrt zu sein, denn die Menschheit hat zu ihrer Orientierung wiederum die Antworten auf die rätselhaften Fragen über den Zweck des Lebens erhalten. Zum ersten Mal haben wir vom Plan der Errettung gehört, ehe wir geboren waren, in unserem ersten Stand, wie er in der Schrift genannt wird. Was in diesem ersten Stand genau geschehen ist, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass wir dort als Geister, als Kinder unseres himmlischen Vaters lebten und gewisse Fortschritte machten, um uns dafür bereit zu machen, dass unser ewiger Geist in einem irdischen Körper wohnen konnte. Wir wissen auch, dass unser Vater einen großen Rat abhielt, um den Zweck des Erdenlebens zu erklären. Wir hatten die Möglichkeit, den Erlösungsplan anzunehmen oder abzulehnen. Er wurde uns nicht aufgezwungen. Das Wesentliche des Plans war, dass der Mensch die Möglichkeit bekommen sollte, sich mit Gottes Hilfe auf der Erde seine eigene Errettung zu erarbeiten. Ein Führer wurde ausgewählt, der uns lehren sollte, wie wir dem Plan folgen können und der uns von Sünde und Tod erlösen sollte. Wie der Herr dem Mose erklärte: Aber siehe, mein geliebter Sohn, der mein geliebter und erwählter von Anfang an war, sprach zu mir: Vater, dein Wille geschehe und die Herrlichkeit sei dein immer da. Jesus Christus, Unser älterer Bruder trat als erster für den Plan ein, den der Vater aufgestellt hatte, und wir nahmen den Plan und seine Bedingungen an. Mit dieser Wahl erwarben wir das Recht, auf die Erde zu kommen und in unseren zweiten Stand einzutreten. Gott schuf Adam und Eva als sein Abbild mit einem Körper aus Fleisch und Gebein und brachte sie in den Garten von Eden. Dort konnten sie wählen, ob sie im Garten bleiben oder von der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen wollten, um so die Möglichkeit zu bekommen, sterblich zu werden. Sie nahmen die Herausforderung an, aßen von der Frucht und wurden so sterblich und dem physischen Tod unterworfen. Aufgrund ihrer Wahl mussten sie alle Prüfungen und Mühen der Sterblichkeit durchleben. Das Leben in Sterblichkeit bezweckt zweierlei. Erstens sollen wir Erfahrung sammeln, die wir auf keine andere Weise bekommen könnten. Zweitens brauchten wir einen sterblichen Körper aus Fleisch und Gebein. Beides ist unerlässlich im Dasein des Menschen. Wir werden hier geprüft und erprobt, damit sich zeigt, ob wir alles tun werden, was der Herr uns geboten hat. Diese Gebote sind die Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums, und sie bilden das Evangelium Jesu Christi. Jeder Grundsatz und jede Verordnung trägt zur Erfüllung des Gegenstands unserer Prüfung bei, nämlich uns darauf vorzubereiten, zu unserem himmlischen Vater zurückzukehren und ihm ähnlicher zu werden. Elder Bruce R. McConkie hat Folgendes über den engen und schmalen Pfad gesagt. Ich denke, jeder von uns muss herausfinden, was er bezüglich der verschiedenen Aspekte des irdischen Daseins glaubt. Dann treffen wir auf der Grundlage des allgemeinen Gesamtkonzepts, das klar und einfach ist, die Entscheidung, wie wir unser Leben auf diesem oder jenem Gebiet führen wollen, um den Zustand der Bewährung und die Prüfung der Sterblichkeit zu bestehen. Wenn wir das Richtige wählen, werden wir ewigen Lohn erhalten. Und wenn nicht, dann werden wir einen niedrigeren oder geringeren Platz in einem der Reiche einnehmen, die dafür bereitet sind. Jedermann in der Kirche, der sich auf dem engen und schmalen Pfad befindet, der sich anstrengt und abmüht und zu tun wünscht, was recht ist, auch wenn er in diesem Leben noch lange nicht vollkommen ist, wird, wenn er aus diesem Leben tritt, während er sich auf dem engen und schmalen Pfad befindet, seinen ewigen Lohn im Reich seines Vaters erhalten. All das hat Jesus Christus, unser Herr und Erretter, ermöglicht. Er ist die Schlüsselfigur im ewigen Plan des Vaters. Der Erretter, der als Lösegeld für die Menschen bereitet war, Gott sandte seinen geliebten Sohn, um den Fall Adams und Evas zu überwinden. Jesus kam zur Erde als unser Erretter und Erlöser. Er überwand für uns das Hindernis des körperlichen Todes, indem er sein eigenes Leben gab. Als er am Kreuz starb, trennte sich sein Geist von seinem Körper. Am dritten Tag wurden sein Geist und sein Leib auf ewig vereinigt, um nie mehr getrennt zu werden. Das Leben auf der Erde ist von begrenzter Dauer. Für jeden von uns kommt die Zeit, wenn sich der Geist und der Körper im Tod trennen. Aber wegen der Auferstehung Jesu Christi werden wir alle auferstehen, ungeachtet dessen, ob wir Gutes oder Böses im Leben vollbracht haben. Unsterblichkeit ist das Geschenk unseres Vaters im Himmel an jedes seiner Kinder. Der Tod muss als Tor zu einem neuen und besseren Leben angesehen werden. Durch die herrliche Auferstehung werden Körper und Geist wieder vereinigt. Wir werden einen vollkommenen, unsterblichen Körper aus Fleisch und Gebein haben, der niemals mehr Schmerzen oder den Tod erleiden wird. Aber die Herrlichkeit, die wir im nächsten Leben erlangen werden, hängt von unserem Verhalten in diesem Leben ab. Nur durch die Gabe des Sühnopfers und unseren Gehorsam gegenüber dem Evangelium können wir zu Gott zurückkehren und wieder bei ihm leben. Nach der Auferstehung Jesu gingen die 12 hinaus, um den Nationen der Erde diese herrliche Botschaft kundzutun. Sie reisten weit, als sie die Mission des Erretters verkündeten. Das Christentum breitete sich langsam über viele Länder aus. Aber ganz allmählich bewegte sich die Kirche auf einen allgemeinen Abfall vom Glauben zu, in dessen Verlauf die Nachfolge im Priestertum unterbrochen wurde. Die Vollmacht, heilige Handlungen zu vollziehen, war auf Erden nicht mehr zu finden. Mit der Zeit begannen inspirierte Männer, eine Reformation einzuleiten. Präsident Hinckley hat das als das Dämmern eines schönen Tages bezeichnet. Er hat gesagt, doch irgendwie wurde in der langen, finsteren Zeit eine Kerze angezündet. Die Renaissance brachte eine Blüte der Bildung, der Kunst und der Wissenschaften hervor. Es gab eine Bewegung kühner und mutiger Männer und Frauen, die zum Himmel aufblickten und Gott und seinen göttlichen Sohn anerkannten. Das bezeichnen wir als Reformation. Und dann, nachdem viele Generationen über die Erde gegangen waren, so viele von ihnen erlebten Konflikte, Hass, Finsternis und Schlechtigkeit, kam der große neue Tag der Wiederherstellung. Der erste Schritt zur Wiederherstellung dieses herrlichen Evangeliums war, dass der Vater und der Sohn dem Jungen Joseph erschienen. Auf der Welt brach die Evangeliumszeit der Fülle an. Zu dieser besonderen Zeit wurde alles, was in sämtlichen vorangegangenen Evangeliumszeiten gut, schön und göttlich gewesen war, wiederhergestellt. Nachdem die erste Vision dieses herrliche Ereignis stattgefunden hatte, wurde dem Propheten Joseph Smith ein heiliger Bericht übergeben, das Buch Mormon. Damit erhielten die Völker der Erde ein neues Zeugnis von unserem Herrn und Erretter und seiner Mission. So erkennen wir durch den ewigen Plan unseres Vaters, dass seine Liebe keine Grenzen kennt. Jedes seiner Kinder ist mit eingeschlossen. Alle Menschen haben denselben Ursprung und die gleiche Möglichkeit, ihre ewige Bestimmung zu verwirklichen. Der Prophet Amulek, der im Buch Mormon bezeugt, dass die Worte Christi uns Errettung bringen, sagt: Und nun, meine Brüder, möchte ich, nachdem ihr so viele Zeugnisse empfangen habt, und in Anbetracht dessen, dass die heiligen Schriften davon zeugen, dass ihr vortretet und Frucht bringt zur Umkehr. Ja, ich möchte, dass ihr vortretet und euer Herz nicht länger verhärtet. Denn siehe, jetzt ist die Zeit und der Tag für eure Errettung. Und darum, wenn ihr umkehrt und euer Herz nicht verhärtet, wird der große Plan der Erlösung sogleich für euch zu Wege gebracht werden. Denn siehe, dieses Leben ist die Zeit, da der Mensch sich vorbereiten soll, Gott zu begegnen. Ja, siehe, der Tag dieses Lebens ist der Tag, da der Mensch seine Arbeiten verrichten soll. Lassen Sie uns nicht mehr ein Spiel der Wellen sein, hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen. Wir erklären der Welt, dass die Himmel offen sind und die Wahrheit von Gottes ewigem Plan der Menschheit erneut offenbart worden ist. Wir leben in der Evangeliumszeit der Fülle. Wir leben in einer Zeit, in der wir durch die heiligen Schriften das Zeugnis von dem großartigen Plan haben, den der Herr seinen Kindern vom Anfang der Zeit bis zur gegenwärtigen letzten Evangeliumszeit gegeben hat. Der Beweis ist gut dokumentiert. Wir müssen nicht auf uns allein gestellt durch das Erdenleben irren, ohne den Masterplan zu kennen, den der Herr für seine Kinder entworfen hat. Er hat sich selbst durch einen feierlichen Bund verpflichtet, uns gemäß unserem Gehorsam gegenüber seinem Gesetz die Segnungen des Himmels zu geben. O, denkt daran, dass dies wahr ist. Denn Gott, der Herr, hat uns diese ewigen Wahrheiten offenbart. Im Namen Jesu Christi. Amen.
In front of this vast worldwide audience.
Vor diesem großen weltweiten Publikum muss ich jetzt etwas Persönliches gestehen. Und zwar als Einleitung zu meinem Thema, das mir schon seit einer Weile auf der Seele lastet. Nach meinem ersten Jahr am College arbeite ich 1955 den Sommer über in einem neu eröffneten Ferienhotel am Jackson Lake in Moran in Wyoming. Ich besaß damals ein 14 Jahre altes Auto der Marke Hudson, das eigentlich seine Lebensdauer schon um 10 Jahre überschritten hatte. Das Bodenblech war so schlimm verrostet, dass ich buchstäblich meine Füße über die Straße hätte ziehen können, wenn ich ein Stück Sperrholz über dem Bodenblech gelegen hätte. Das Gute an diesem Auto war, dass es im Gegensatz zu den meisten 14 Jahre alten Autos jener Zeit so gut wie kein Öl verbrauchte. Viel Wasser für die Kühlung, aber kein Öl. Ich hatte nie herausfinden können, wohin das Wasser verschwand und warum das Öl immer dünner und immer durchsichtiger wurde. Am Ende des Sommers brachte ich zur Vorbereitung auf die 300 Kilometer lange Fahrt nach Hause das Auto zum einzigen Mechaniker in Moran. Nach einem kurzen Blick erklärte er mir, dass der Motorblock einen Riss habe und das Wasser ins Öl sickere. Das erklärte das Rätsel Wasser und Öl. Ich fragte mich, ob ich es nicht irgendwie schaffen könnte, Wasser in den Benzintank durchsickern zu lassen, denn dann würde ich einen geringen Benzinverbrauch haben. Nun das Geständnis. Nachdem ich wunderbarerweise heil zu Hause angekommen war, kam mein Vater raus und begrüßte mich freudig. Nach einer Umarmung und ein paar lieben Worten sah er auf dem Rücksitz meines Autos drei Handtücher aus dem Ferienhotel liegen. Solche, die man nirgendwo kaufen kann. Mit einem enttäuschten Gesicht sagte er bloß, von dir hätte ich etwas anderes erwartet. Ich hatte das, was ich getan hatte, nicht für so furchtbar falsch gehalten. Für mich waren diese Handtücher einfach ein Zeichen dafür, dass ich den ganzen Sommer in einem Luxushotel gearbeitet hatte. Ein Andenken, das mir sozusagen zustand. Trotzdem fühlte ich, dass ich dadurch, dass ich sie genommen hatte, das Vertrauen meines Vaters verloren hatte und ich fühlte mich elend. Am folgenden Wochenende legte ich das Sperrholzbodenbrett meines Autos zurück, befüllte den Kühler mit Wasser und machte mich auf die 600 Kilometer lange Fahrt nach Jackson und zurück, um die drei Handtücher zurückzubringen. Mein Vater fragte nie, warum ich nach Jackson fuhr, und ich habe es nie erklärt. Es brauchte nicht ausgesprochen werden. Das war eine teure und schmerzhafte Lektion in Sachen Ehrlichkeit, die mir bis heute im Gedächtnis haften geblieben ist. Leider mangelt es in der heutigen Welt insbesondere an Ehrlichkeit und Lauterkeit. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Geschäftsleute wegen unredlicher Machenschaften, Unehrlichkeit und anderen schlechten Verhaltens einen Namen gemacht. Zehntausende redliche, langjährige Mitarbeiter haben Existenzgrundlage und Altersversorgung verloren. Das hat bei einigen dazu geführt, dass sie ihr Haus verloren haben, sich umschulen lassen oder sonstige Lebenspläne ändern mussten. Wir lesen und hören davon, dass in den Schulen ziemlich viel geschummelt wird und dass es mehr um die Note bzw. den Abschluss geht, als um Bildung und Lernen. Wir hören von Studenten, die sich durch das Medizinstudium gemogelt haben und nun komplizierte Behandlungen an ihren Patienten durchführen. Ältere Leute und andere werden Opfer von Trickbetrügern, was oft zum Verlust ihres Zuhauses oder des Ersparten führt. Solche Unehrlichkeit und mangelnde Lauterkeit basieren immer auf Gier, Anmaßung und Respektlosigkeit. In den Sprichwörtern lesen wir, lügnerische Lippen sind dem Herrn ein Greuel. Doch wer zuverlässig ist in seinem Tun, der gefällt ihm. Mormon schreibt über die bekehrten Lamaniten, die man als das Volk Anti-Nephi-Lehi kannte, und sie waren unter dem Volk Nephi und wurden auch zu dem Volk gezählt, das der Kirche Gottes angehörte. Und sie zeichneten sich auch durch ihre Hingabe an Gott und auch an die Menschen aus, denn sie waren völlig ehrlich und untadelig in allem, und sie waren fest im Glauben an Christus, ja, bis ans Ende. Als ich vor ungefähr 30 Jahren in der Wirtschaft arbeitete, gingen ein paar Geschäftspartner und ich einmal durch den Flughafen O'Hare in Chicago. Einer dieser Männer hatte gerade seine Firma für viele Millionen Dollar verkauft. Er war also nicht gerade arm. Als wir an einem Zeitungsautomaten vorbeigingen, warf er ein 25-Cent-Stück in das Gerät, öffnete die Tür zum Zeitungsstapel in der Maschine und reichte jedem von uns eine unbezahlte Zeitung. Als er mir die Zeitung gab, warf ich einen Vierteldollar in den Automaten und sagte scherzend, um niemanden zu nahe zu treten, Jim, für 25 Cent kann ich mir meine Integrität bewahren. Vielleicht nicht für einen Dollar, aber für 25 Cent doch, für 25 Cent schon. Sie sehen, ich erinnerte mich gut an die Erfahrung mit den drei Handtüchern und dem kaputten Hudson, Baujahr 1941. Ein paar Minuten später kamen wir nochmals am gleichen Zeitungsautomaten vorbei. Ich bemerkte, wie Jim hinter der Gruppe zurückblieb und etliche Vierteldollarmünzen in den Automaten einwarf. Ich erzähle Ihnen davon nicht, um mich als besonderes Beispiel für Ehrlichkeit hervorzuheben, sondern nur, um die Lektion der drei Handtücher und der Zeitung um 25 Cent zu unterstreichen. Es wird niemals Ehrlichkeit im Geschäftsleben, in der Schule, zu Hause oder wo auch immer sonst herrschen, wenn sie nicht im Herzen vorhanden ist. Wichtige und einprägsame Lektionen lernen wir oft durch ganz einfache Beispiele. Drei Handtücher vielleicht oder eine Zeitung um 25 Cent. Ich frage mich, wie die Welt wäre, wenn diese einfachen Lektionen in Ehrlichkeit im frühen Alter daheim gelehrt würden. Einfache Lektionen wie liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder die goldene Regel, handle an anderen so, wie auch an dir gehandelt werden soll. Ich frage mich, wo tausende entlassene Arbeitnehmer mit ihrer verlorenen Altersversorgung heute wären, wenn ein paar Geschäftsleute in hohen Positionen schon früh Erfahrungen mit drei Handtüchern oder einer Zeitung um 25 Cent gemacht hätten. Ehrlichkeit ist die Grundlage eines wirklich christlichen Lebens. Für heilige letzten Tage ist Ehrlichkeit eine grundlegende Bedingung, um in die heiligen Tempel des Herrn gehen zu können. Ehrlichkeit ist Bestandteil der Bündnisse, die wir im Tempel eingehen. Jeden Sonntag nehmen wir von den heiligen Symbolen des Fleisches und Blutes des Erretters und erneuern unsere grundlegenden und heiligen Bündnisse, zu denen auch die Ehrlichkeit gehört. Als heilige letzten Tage haben wir die heilige Pflicht, die Grundsätze der Ehrlichkeit nicht nur zu lehren, sondern auch nach ihnen zu leben. Vielleicht anhand so einfacher Beispiele wie dem der drei Handtücher oder der Zeitung um 25 Cent. Ehrlichkeit muss zu den grundlegenden Werten gehören, die unser tägliches Leben bestimmen. Wenn wir den heiligen Grundsätzen Ehrlichkeit und Lauterkeit treu sind, dann sind wir unserem Glauben treu und auch uns selbst. Ich bete darum, dass wir als heilige letzten Tage zu den ehrlichsten Menschen der Welt zählen. Dass von uns gesagt werden kann, wie vom Volk Anti-Nephi-Lehi, dass wir völlig ehrlich und untadelig in allem sind, fest im Glauben an Christus, ja, bis ans Ende. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Seit ich in dieser Berufung diene, habe ich einige neue Freunde gewonnen. Das ist Eliza. Wir singen zusammen PV-Lieder. Ich möchte Ihnen auch Lukas und seine Schwester Kira vorstellen. Lukas lernt die Glaubensartikel auf Spanisch. Caitlin ist etwas scheu, aber neugierig. Als ich in ihre PV-Klasse kam, fragte sie, wie alt bist du? Ich saß neben Martha in der PV und sie hakte sich bei mir unter. Ist Ihnen das Leuchten in den Gesichtern dieser Kinder aufgefallen? Wer sind die Kinder bei Ihnen zu Hause oder in Ihrer Nachbarschaft? Schauen Sie sie an. Denken Sie an sie. Der Retter lehrt, um in das Reich Gottes zu gelangen, müssen wir wie ein Kind werden. Fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe. Aber so glaubensvoll die Kinder auch zu uns kommen, sie müssen sich den Herausforderungen einer gefallenen Welt stellen. Was muss geschehen, damit die Augen dieser Kinder auch weiterhin so glaubensvoll leuchten können? Wir wissen, dass nichts eine rechtschaffene Familie im Leben eines Kindes ersetzen kann. Aber in der heutigen Welt brauchen die Kinder nicht nur hingebungsvolle Mütter und Väter. Jeder von uns muss sie beschützen, belehren und lieb haben. Brüder und Schwestern, die Kinder beschützen bedeutet, dass wir ein Umfeld schaffen, das den Geist in ihr Leben einlädt und diesen in ihrem Herzen bestätigt. Dies schließt automatisch jegliche Form von Gleichgültigkeit, Vernachlässigung, Missbrauch, Gewalt oder Ausbeutung aus. Und auch wenn moralische Verkommenheit schlimmer ist, wollen wir unsere Kinder doch auch vor anderen schädlichen Einflüssen schützen, wie zum Beispiel zu hohen oder zu niedrigen Erwartungen, zu großer Nachsicht, einem zu vollen Terminkalender oder Egozentrik. Beide Extreme stumpfen die Fähigkeit eines Kindes ab, den Heiligen Geist zu erkennen, ihm zu vertrauen und sich von ihm führen zu lassen. In der Kindheit ist man für Evangeliumswahrheiten empfänglicher denn je. Und eine beschützte Kindheit ist buchstäblich eine einmalige Gelegenheit, ein Kind zu lehren und zu bestärken, das Rechte zu wählen. Es ist leicht zu erkennen, was man lehren soll. Die Schriften und unsere Propheten sagen deutlich, was wir unsere Kinder lehren sollen. Nephi fasst es in diesem Vers zusammen. Und wir reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus, wir prophezeien von Christus und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Wie setzen wir das Wissen, das wir von Christus und seinem Evangelium lernen sollen, um? Beginnen Sie, indem Sie dem Rat unserer Propheten folgen und zu Hause Zeit für das Familiengebet, das Schriftenstudium und den Familienabend schaffen. Haben wir diesen Rat so oft gehört, dass er uns zu einfach erscheint? Oder sind wir so beschäftigt, dass eine einzige zusätzliche Aufgabe uns schon zu kompliziert erscheint? Ich bezeuge Ihnen, selbst wenn die Gottesverehrung in unserer Familie scheinbar nur wenig bringt, öffnet doch schon unser Gehorsam die Schleusen des Himmels und bringt die Segnung des Herrn. Tatsächlich sind der persönliche Gehorsam und das persönliche Beispiel in jedem Lebensbereich die beste Evangeliumslektion überhaupt für Kinder. Studieren Sie darum das Evangelium. Lernen Sie es und wenden Sie es an. Wir können keine Grundsätze lehren, die wir nicht kennen und nach denen wir nicht leben. Wer wir sind und was sich in unserem Herzen abspielt, erkennen die Kinder schneller, als wir glauben. Haben Sie die Kinder also lieb? Ich weiß noch, dass ich mich als Kind geliebt fühlte und es mir deswegen leicht fiel zu glauben, dass der Retter auch mich liebte. Kinder gedeihen in einem Zuhause, in dem die Eltern ihre heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, verstehen. Aber wir können alle helfen. Achten Sie darauf, die Kinder in Ihrer Umgebung und lernen Sie ihre Namen. Laden Sie ein, hören Sie zu, bestärken Sie, führen Sie, bauen Sie auf, dienen Sie und geben Sie Zeugnis. Ihre Liebe kann dazu beitragen, ein Kind der Liebe des Erretters näher zu bringen. Vasili ist ein Junge, der viel Zeit auf der Straße verbringt und von seinen Eltern bei der Suche nach Wahrheit nicht unterstützt wird. Er hat einen kleinen Zweig der Kirche in seiner Stadt gefunden und kommt zu jeder Veranstaltung der Kirche. Er bringt auch seine drei jüngeren Brüder mit zur Kirche und andere Freunde kommen mit ihm zur PV. Tatsächlich setzte sich die größte PV in diesem Gebiet einmal aus diesen kleinen Jungen zusammen, die nicht der Kirche angehören. Sie wurden von der Wahrheit angezogen und das Licht des Evangeliums begann sich in ihrem Gesicht wiederzuspiegeln. Sie wurden von allen Mitgliedern dieses kleinen Zweiges, einschließlich der Jugendlichen, der jungen Erwachsenen, der Missionare, der Lehrer und Priestertumsführer willkommen geheißen. Beschützt, belehrt und geliebt. Denken Sie an die Kinder in Ihrer Nachbarschaft oder in Ihrer PV-Klasse. Wer sind die Kinder in Ihrem Zweig oder Ihrer Gemeinde? Ist da jemand wie Vasili, der Sie braucht? Wenn ich an diese Jungen denke und an die Kinder wie Sie, dann schöpfe ich große Hoffnung aus dem Bericht vom Besuch des Erretters auf dem amerikanischen Kontinent. Denken Sie daran, dass es vor dem Erscheinen des Erretters Unwetter, Erdbeben, Feuer, Wirbelstürme und 3 Tage tiefster Finsternis gab. Ich habe oft über die Kinder nachgedacht, die diese Ereignisse miterlebt haben. Ich kann mir die Furcht und Sorge im Herzen der Eltern vorstellen. Und dann erscheint der Erretter und gebietet der Menge, ihre kleinen Kinder zu ihm zu bringen. wie gern diese Eltern bereit gewesen sein müssen, ihre Kinder zum Erretter zu bringen. Dann haben sie zugesehen, als der Erretter wegen ihrer Kinder weinte und sie segnete. Eines nach dem anderen, für sie zum Vater betete und Engel herabrief, die ihnen dienten. Dieser Bericht erinnert uns daran, dass der Erretter der große Beschützer, der größte Lehrer und die ewige Quelle der Liebe und Heilung ist. Wenn uns die Finsternis der heutigen Zeit umgibt, so ist es auch uns geboten, unsere Kinder zum Erretter zu bringen. Und, wie Elda Ballard uns erinnert, Gott hat uns auserwählt, die Kinder der heutigen Zeiten mit Liebe, mit dem Feuer des Glaubens und dem Bewusstsein dessen einzuhüllen, was sie wirklich sind. Brüder und Schwestern, als Mutter und als Führungskraft der PV weiß ich, dass die Arbeit mit Kindern nicht einfach ist. Kinder zu beschützen, zu belehren und zu lieben kann fordernd sein, oft entmutigend, manchmal erschöpfend, und gelegentlich ernten wir die Früchte unserer Mühen erst sehr spät. Aber gerade weil es nicht einfach ist, die Kinder zum Erretter zu bringen, müssen wir selbst zu ihm kommen. Wenn wir ihn und die Hilfe seines Geistes suchen, werden wir Wunderbares erleben. Wir werden erkennen, dass unser eigenes Herz sich wandelt und wir auch fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig sich einem zu fügen werden. Auch auf unserem Angesicht wird sich das Licht des Evangeliums widerspiegeln. Wir werden zum Verständnis der Worte des Erretters gelangen. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ich liebe den Erretter und bezeuge seine erlösende Macht für mich und sie und unsere Kinder. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This is the 176th. Das ist die 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Children in pure faith proclaim.
Kinder, verkünde mit reinem Glauben, wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Doch wir Erwachsenen spüren manchmal die Kraft dieser einfachen Aussage nicht. Der Satan ist der Feind aller Rechtschaffenheit. Deshalb pflanzt er in uns Zweifel über das Wesen der Gottheit und unserer Beziehung zu ihr. Jesus Christus hat vorhergesagt, dass in den letzten Tagen sogar die Auserwählten irregeführt werden. Betrachten Sie drei Beispiele dafür, wie Luzifer Fallen und Schlingen legt, um die Heiligen Gottes zu fangen. Die Schlinge der falschen Unzulänglichkeit. Eine glaubensvolle junge Frau fühlt sich unfähig, den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Zu Hause und in der Schule wird sie kaum gelobt und oft kritisiert. Die modernen Medien vermitteln ihr, sie sei nicht schön oder klug genug. Täglich fragt sich diese rechtschaffene Schwester, inwieweit sie als Mensch der Liebe des himmlischen Vaters, des Sühnopfers des Erretters und der beständigen Führung des Geistes würdig sei. Die Schlinge der übertriebenen Unvollkommenheit. Ein hervorragender Missionar fühlt sich den Erwartungen Gottes nicht gewachsen. In seiner Vorstellung sieht dieser würdige Älteste einen strengen himmlischen Vater, der unwiderruflich der Gerechtigkeit verpflichtet ist, einen Erlöser, der die Verfehlungen anderer zu bereinigen vermag, doch die dieses Ältesten nicht, und einen Heiligen Geist, der nicht bereit ist, einem unvollkommenen Menschen beizustehen. Die Schlinge der überflüssigen Schuld. Eine Frau mittleren Alters ist eine hingebungsvolle Mutter, eine liebevolle Freundin, sie dient glaubenstreu in der Kirche und besucht regelmäßig den Tempel. Aber in ihrem Herzen kann sich diese Schwester Sünde nicht vergeben, die sie vor Jahren begangen hat, von denen sie umgekehrt ist und die sie mit
in Heavenly Father's presence. If you have any thoughts and feelings similar to these good saints, I invite you to become as a little child and feel again the great and wonderful love made manifest by the Father and the Son in the coming of the Redeemer into the world. Childlike faith in the perfect love of Heavenly Father and Jesus Christ will divide asunder Satan's snares of inadequacy, imperfection, and guilt. Proverbs teaches, "For as he thinketh in his heart, so is he." May I suggest, in addition to consistent prayers, scripture study, and church and temple attendance, 5 changes to your thoughts and your heart to more fully feel the tender love of God. First, see yourself as a precious child of a loving Father in heaven. Our children with confidence sing, "I am a child of God."
Ich bin ein Kind von Gott, der mich zur Welt geschickt. Kleine Kinder spüren und wissen, was sie möglicherweise vergessen haben. Sie sind ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des himmlischen Vaters, geschaffen als sein Abbild und von unermesslichem Wert, der so groß ist, dass Jesus Christus sein Leben für sie gegeben hat. Gott, der Vater, ist barmherzig und liebt sie unendlich, trotz ihrer Fehler. Nur die Stimme des Satans veranlasst sie, sich wertlich zu fühlen. Im Gegensatz dazu wird der Heilige Geist sie dazu veranlassen, Gott gewollte Traurigkeit, die zur Umkehr führt, in einer Weise zu empfinden, die sie mit Hoffnung auf Veränderung zum Guten erfüllt. Wenn Sie sich wertlos fühlen, denken Sie daran, die Seelen haben großen Wert in den Augen Gottes. Lassen Sie davon ab, ständig an Gedanken oder Worten negative Begriffe für sich selbst zu verwenden. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen Demut und Demütigkeit. Erkennen und nutzen für Ihre einzigartigen Talente, anstatt bei Ihren Schwächen zu verweilen. Zweitens, legen Sie Ihre Lasten auf Jesus Christus. Wenn Sie sich von Erwartungen und Herausforderungen überwältigt fühlen, bestreiten Sie den Kampf nicht allein. Folgen Sie dem Beispiel kleiner Kinder und gehen Sie im Gebet auf die Knie. Jesus Christus hat uns geboten, blickt in jedem Gedanken auf mich, zweifelt nicht, fürchtet euch nicht. Zweifel, Furcht und Sorge weisen darauf hin, dass wir alle Lasten und Ängste des Lebens uns selbst auferlegt haben. Wenn Sie der Gedanke plagt, unzulänglich zu sein, sagen Sie getrost, alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Wenn Sie dann frohgemut alles tun, was in Ihrer Macht liegt, können Sie sich in der Gewissheit zur Ruhe dass der Herr das Übrige tun wird. Der Retter hat verheißen, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Wenn Sie Ihre Sorgen auf den Herrn werfen, werden Sie den Frieden des Geistes verspüren. Drittens, vergeben Sie sich selbst Ihre Sünden und Unvollkommenheiten. Der himmlische Vater erwartet nicht, dass Sie im irdischen Leben völlig vollkommen werden. Er wusste, dass seine Kinder Fehler machen würden, während sie hier auf der Erde aus Erfahrungen lernen. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass sein Plan des Glücklichseins einen gnädigen Retter vorsah. Jesus hat gesagt, ich, der Herr, vergebe, wem ich vergeben will, aber von euch wird verlangt, dass ihr allen Menschen vergebt. Beginnen Sie bei sich selbst und vergeben Sie auch anderen. Wenn Gott sich nicht mehr an Sünden erinnert, von denen wir umgekehrt sind, warum sollten wir es dann tun? Vermeiden Sie es, Zeit und Energie zu verschwenden, indem Sie Vergangenes erneut durchleben. Um sich selbst und anderen zu vergeben, müssen Sie das Sündenopfer Christi annehmen. Der Prophet Enoch betete: Du bist zorniger Herr auf dieses Volk, weil es deine große Barmherzigkeit nicht verstehen will. Unser Vater im Himmel ist betrübt, wenn wir die Macht des Sündenopfers seines Sohnes beschränken. Wenn Sie Glauben an Jesus Christus ausüben, kann Ihre Schuld weggefegt werden. Falls nach aufrichtiger Umkehr Schuldgefühle verbleiben, vertrauen Sie Ihren Priestertumsführern, wenn diese Sie als würdig bezeichnen. Viertens, erhalten Sie die Hoffnung auf ewiges Leben aufrecht. Wenn Sie Ihre Vorstellung vergangener Sündencharakter schwächen und unkluge Entscheidungen Sie davon abhalten, alle Segnungen Gottes zu empfangen, denken Sie daran, was Amit der Ältere erlebt hat. In Bezug auf seinen jungen Jahre als sittenloser Priester, König Noahs, gab Amit zu: Ich selbst hatte mich in einer Schlinge gefangen und vieles getan, was in den Augen des Herrn ein Greuel war. Und dies verursachte mir schmerzhafte Umkehr. Dennoch war Amos Umkehr so vollständig und das Sündenopfer Christi so unendlich, dass Alma ein Prophet wurde und ihm ewiges Leben verheißen wurde. Wenn Sie Ihr Bestes tun und gehorsam und umkehrwillig sind, können auch Sie durch das Sündenopfer und die Gnade Jesu Christi einen Platz im celestialen Reich erhalten. Fünftens, entdecken Sie jeden Tag Freude. Eine Quelle der Freude ist das Dienen, denn wenn Sie damit beschäftigt sind, anderen zu helfen, fehlt Ihnen die Zeit, sich mit Ihren eigenen Unzulänglichkeiten zu quälen. Der Retter hat in seiner Weisheit gelehrt, denn wer sein Leben erretten wird, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen und des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Sie werden größere Freude im Leben erfahren, wenn Sie den Pessimismus der Erwachsenen ausrotten und durch kindlichen Optimismus ersetzen. Optimismus ist eine Tugend, die uns erlaubt, die liebende Hand Gottes in den Kleinigkeiten des Lebens zu sehen. Ein beliebtes Kirchenlied empfiehlt: Sieh den Segen, sieh, was Gott getan. Ich gebe Zeugnis vom himmlischen Vater, der sich mit großer und wunderbarer Liebe um seine Kinder kümmert. Ich gebe Zeugnis von Jesus Christus, der mächtig ist, uns von unseren Unzulänglichkeiten, Unvollkommenheiten und Sünden zu retten. Ich gebe Zeugnis vom Heiligen Geist, der die unvollkommene, doch bußfertige Seele begleitet. Ich flehe für Sie, die Sie als glaubenstreue und würdige Heilige mit dem heutigen Netz des Teufels zu kämpfen haben. Möge euch Gott gewähren, dass eure Lasten leicht seien durch die Freude an seinem Sohn im Namen Jesu Christi. Amen.
My beloved brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, danke für Ihren Glauben, Ihr Engagement und Ihre Liebe. Wir alle tragen eine große gemeinsame Verantwortung, nämlich so zu sein und so zu handeln, wie der Herr es von uns erwartet. Wir sind Teil einer großartigen Bewegung, der Sammlung Israels aus der Zerstreuung. Ich spreche heute über diese Lehre, weil sie von einzigartiger Bedeutung im ewigen Plan Gottes ist. In alter Zeit segnete der Herr unseren Stammvater Abraham mit der Verheißung, seine Nachkommenschaft zu einem auserwählten Volk zu machen. Überall in den Heiligen Schriften wird auf diesen Bund Bezug genommen. Dazu gehörten die Verheißung, dass der Sohn Gottes der Linie Abrahams entstammen werde, dass bestimmte Länder ererbt werden sollen, dass die Nationen und Völker der Erde durch seinen Samen gesegnet würden und mehr. Obwohl sich einige Aspekte dieses Bundes bereits erfüllt haben, sagt das Buch Mormon jedoch, dass der Bund Abrahams erst in diesen, den letzten Tagen erfüllt werden würde. Es betont auch, dass wir zum Bundesvolk des Herrn gehören. Uns ist es gegeben, an der Erfüllung dieser Verheißungen persönlich mitzuwirken. Wir leben in einer wirklich aufregenden Zeit. Als Nachkommen Abrahams hatten die Stämme des alten Israel Zugang zur Vollmacht des Priestertums und den Segnungen des Evangeliums, Doch irgendwann lehnte sich das Volk auf. Sie töteten die Propheten und wurden vom Herrn bestraft. 10 Stämme wurden als Gefangene nach Assyrien verschleppt. Von dort verschwanden sie aus den bekannten Aufzeichnungen der Menschheit. Natürlich sind die 10 Stämme für den Herrn nicht verloren gewesen. Die 2 verbleibenden Stämme blieben noch kurze Zeit und wurden dann wegen ihrer Auflehnung in Gefangenschaft nach Babylon gebracht. Als sie zurückkehrten, standen sie in der Gunst des Herrn, doch wieder ehrten sie ihn nicht. Sie wiesen ihn zurück und schmähten ihn. Der liebevolle, aber auch traurige Vater gelobte: Euch aber zerstreue ich unter die Völker. Und genau das tat er, unter alle Völker. Gottes Verheißung bezüglich der Sammlung Israels war ebenso bestimmt. Jesaja beispielsweise sah vorher, dass der Herr in den letzten Tagen schnelle Boten zu diesem Volk senden würde. Die Verheißung der Sammlung, die mit der ganzen Heiligen Schrift verwoben ist, wird sich genauso sicher erfüllen wie die Prophezeiungen über die Zerstreuung Israels. Vor der Kreuzigung hatte der Herr Jesus Christus seine Kirche gegründet. Zu ihr gehörten Apostel, Propheten, 70er, Lehrer und so weiter. Und der Herr sandte seine Jünger in die Welt, um das Evangelium zu predigen. Nach einiger Zeit begann die Kirche, so wie der Herr sie gegründet hatte, auf geistiger Ebene zu zerfallen. Seine Lehren wurden verfälscht. Die heiligen Handlungen wurden verändert. Der große Abfall vom Glauben geschah, so wie Paulus es vorhergesagt hatte, denn er wusste, was vor der Wiederkehr des Herrn geschehen musste. Zuerst muss der Abfall von Gott kommen. Dieser große Abfall vom Glauben vollzog sich genauso wie am Ende einer jeden früheren Evangeliumszeit. Die erste Evangeliumszeit war die Adams. Dann kamen die Evangeliumszeiten von Henoch, Noach, Abraham, Mose und anderen. Jeder Prophet hatte von Gott den Auftrag, das göttliche Wesen und die Lehre vom Herrn Jesus Christus zu verkünden. In jedem Zeitalter waren diese Lehren dazu gedacht, den Menschen zu helfen. Aber deren Ungehorsam führte zum Abfall vom Glauben. Daher waren alle vorhergehenden Evangeliumszeiten zeitlich und räumlich begrenzt. Sie waren zeitlich begrenzt, weil sie im Abfall vom Glauben endeten. Sie waren räumlich auf einen relativ kleinen Teil der Erde begrenzt. Es war also eine vollständige Wiederherstellung notwendig. Gott, der Vater und Jesus Christus beriefen Joseph Smith als den Propheten dieser Evangeliumszeit. Alle göttlichen Kräfte früherer Evangeliumszeiten sollten durch ihn wiederhergestellt werden. Diese Evangeliumszeit der Fülle sollte weder zeitlich noch räumlich begrenzt sein. Sie sollte nicht im Abfall vom Glauben enden, sondern die ganze Welt erfüllen. So wie Petrus und Paulus es prophezeiten, wird alles in dieser Evangeliumszeit wiederhergestellt. Daher muss als Bestandteil der Wiederherstellung die lang erwartete Sammlung Israels aus der Zerstreuung erfolgen. Sie ist eine notwendige Einleitung zum zweiten Kommen des Herrn. Die Lehre von der Sammlung gehört zu den wichtigen Lehren der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Der Herr hat verkündet: Ich gebe euch ein Zeichen, dass ich mein Volk, o Haus Israel, von seiner langen Zerstreuung sammle und unter ihnen wieder mein Zion aufrichte. Das Hervorkommen des Buches Mormon ist ein Zeichen für die ganze Welt, dass der Herr begonnen hat, Israel zu sammeln und die Bündnisse zu erfüllen, die er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Wir lehren diese Lehre nicht nur, wir wirken auch daran mit. Dies geschieht, indem wir dazu beitragen, die Auserwählten des Herrn auf beiden Seiten des Schleiers zu sammeln. Das Buch Mormon steht im Mittelpunkt dieses Werkes. Es verkündet die Lehre von der Sammlung. Es veranlasst Menschen, Jesus Christus kennenzulernen, an sein Evangelium zu glauben und sich seiner Kirche anzuschließen. Die verheißene Sammlung Israels würde nämlich ohne das Buch Mormon gar nicht stattfinden können. Für uns ist der ehrenvolle Name Abraham von Bedeutung. Er wird in mehr Versen der Heiligen Schriften der Wiederherstellung genannt als in der gesamten Bibel. Abraham ist mit allen Mitgliedern der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, verbunden. Der Herr hat in unserer Zeit den Bund Abrahams durch den Propheten Joseph Smith bekräftigt. Im Tempel empfangen wir unsere größten Segnungen als Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die Evangeliumszeit der Fülle hat Gott als die Zeit vorgesehen, da sowohl im Himmel als auch auf der Erde gesammelt werden sollte. Petrus wusste, dass nach einer Zeit des Abfalls vom Glauben eine Wiederherstellung erfolgen würde. Er, der mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung gewesen war, verkündete: Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden und der Herr Zeiten des Aufatmens kommen lässt. Ihn muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung von allem, die Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten verkündet hat. In der Neuzeit sandte der Herr die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes mit den Schlüsseln seines Reiches und einer Evangeliumszeit für die letzte Zeit und für die Fülle der Zeiten, in der er alles in eins zusammenbringen werde, sowohl was im Himmel ist, als auch was auf Erden ist. Im Jahr 1830 hörte der Prophet Joseph Smith, dass es einen Boten vom Himmel namens Elias geben werde, der die Schlüssel dazu innehatte, die Wiederherstellung all dessen zustande zu bringen. 6 Jahre später wurde der Kirtland-Tempel geweiht. Nachdem der Herr dies heilige Haus angenommen hatte, erschienen himmlische Boten mit Schlüsseln des Priestertums. Mose erschien und übertrug uns die Schlüssel zur Sammlung Israels von den 4 Teilen der Erde und zur Rückführung der 10 Stämme aus dem Land des Nordens. Danach erschien Elias und übertrug die Evangeliumszeit Abrahams und sagte: In uns und in unseren Nachkommen würden alle Generationen nach uns gesegnet sein. Dann erschien der Prophet Elia und sprach: Siehe, die Zeit ist völlig da, von der Maleachis Mund gesprochen hat. Der bezeugte, dass er, Elia, gesandt werden würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn käme, um das Herz der Väter den Kindern und der Kinder den Vätern zuzuwenden, damit nicht die ganze Erde mit einem Fluch geschlagen werde. Dies ereignete sich am 3. April 1836 und erfüllte so die Prophezeiung Maleachis. Heilige Schlüssel dieser Evangeliumszeit wurden wiederhergestellt. Barmherzigerweise lässt sich die Aufforderung, zu Christus zu kommen, auch auf die Menschen ausdehnen, die gestorben sind, ohne das Evangelium zu kennen. Ihre Vorbereitung erfordert teilweise die Arbeit anderer Menschen hier auf der Erde. Wir sammeln Ahnentafeln, erstellen Familiengruppenbogen und arbeiten stellvertretend im Tempel, um die Einzelnen für den Herrn und in ihre Familien zu sammeln. Hier auf Erden ist die Missionsarbeit ausschlaggebend für die Sammlung Israels. Das Evangelium sollte zuerst zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gebracht werden. Folgerichtig gehen die Knechte des Herrn hinaus, um die Wiederherstellung zu verkünden. In vielen Ländern suchen unsere Missionare nach denen, die zu Israel in der Zerstreuung gehören. Sie jagen nach ihnen in den Felsenklüften und fischen sie wie in alter Zeit. Die Entscheidung, zu Christus zu kommen, hängt nicht davon ab, wo man sich befindet. Ausschlaggebend sind Hingabe und Verpflichtung des Einzelnen. Menschen können zur Erkenntnis des Herrn gebracht werden, ohne ihr Heimatland zu verlassen. In den frühen Tagen der Kirche bedeutete Bekehrung zwar oft auch Auswanderung, doch jetzt findet die Sammlung in jedem Land statt. Der Herr hat die Errichtung Zions in jedem Gebiet bestimmt, wo Mitglieder der Kirche geboren werden und eine Heimat bekommen. Die Heiligen Schriften sagen voraus, dass die Menschen gesammelt werden, heim in die Länder ihres Erbteils und in allen ihren Ländern der Verheißung. Jedes Land ist der Sammelplatz seines eigenen Volkes. Der Sammelplatz für die brasilianischen Heiligen ist Brasilien. Der Sammelplatz für die nigerianischen Heiligen ist Nigeria. Der Sammelplatz für die koreanischen Heiligen ist Korea und so weiter. Zion, das sind die im Herzen Reinen. Zion ist dort, wo rechtschaffene Heilige sind. Unsere Veröffentlichungen, unser Informationsfluss und unsere Gemeinden machen heute fast allen Mitgliedern die Lehren, Schlüssel, Verordnungen und Segnungen des Evangeliums zugänglich, ganz gleich, wo sie auch sind. Geistige Sicherheit beruht immer darauf, wie man lebt und nicht, wo man lebt. Die Heiligen in jedem Land haben das gleiche Anrecht auf die Segnungen des Herrn. Das Werk des allmächtigen Gottes ist wahr. Er lebt. Jesus ist der Messias. Dies ist seine Kirche, die wiederhergestellt wurde, um ihre göttliche Bestimmung zu erfüllen. Und dazu gehört auch die verheißene Sammlung Israels. Präsident Gordon B. Hinckley ist der heutige Prophet Gottes, und das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir bedanken uns herzlich beim Tabernakelchor für die schöne Musik. Nach meinen Worten singt der Chor das Lied Kinder Gottes, sage Dank. Dann spricht Elder W. Douglas Shumway von den 70ern das Schlussgebet. Und wir versammeln uns erneut um 14 Uhr. Nun, meine Brüder und Schwestern, lassen Sie mich zunächst eine persönliche Bemerkung machen. Der Präsident der Kirche gehört der ganzen Kirche. Sein Leben gehört nicht ihm selbst. Es ist seine Aufgabe zu dienen. Wie Sie alle wissen, bin ich ein wenig in die Jahre geraten. Ich stehe in meinem 97. Lebensjahr und hatte erst im Juni Geburtstag. Ich habe von etlichen Seiten erfahren, dass beträchtliche Spekulationen über meinen Gesundheitszustand angestellt werden. Ich möchte die Dinge richtigstellen. Wenn ich noch ein paar Monate erhalten bleibe, werde ich bis zu einem höheren Alter gedient haben als jeder Präsident der Kirche zuvor. Ich sage das nicht, um zu prahlen, sondern mit Dankbarkeit. Im letzten Januar hatte ich mich einer größeren Operation unterzogen. Eine leidvolle Erfahrung. Besonders für jemanden, der nie zuvor Krankenhauspatient war. Danach stellte sich die Frage, ob ich mich einer weiteren Behandlung unterziehen solle. Ich habe mich dafür entschieden. Meine Ärzte bezeichneten das Ergebnis als ein Wunder. Ich weiß, dass dieses positive Ergebnis auf Ihre vielen Gebete für mich zurückzuführen ist. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Der Herr hat mir gestattet, weiterzuleben, und ich weiß nicht, wie lange noch. Wie lange es aber auch sein mag, ich werde weiterhin mein Bestes geben, um meine Pflicht zu erfüllen. Es ist nicht leicht, über eine so große und vielschichtige Kirche zu präsidieren. Nichts entgeht der Aufmerksamkeit der ersten Präsidentschaft. Keine wichtige Entscheidung, keine Geldausgabe erfolgt ohne Ihre Zustimmung. Die Verantwortung und die Belastung sind groß. Wir machen aber weiter, solange der Herr es wünscht. Wie ich letzten April gesagt habe, wir sind in seiner Hand. Mir geht es gut. Meine Gesundheit ist verhältnismäßig in Ordnung. Und wenn die Zeit für einen Nachfolger gekommen ist, geht der Übergang reibungslos und nach dem Willen des Herrn, dessen Kirche dies ist, vonstatten. Auf diese Weise schreiten wir im Glauben voran. Und das ist das Thema, worüber ich heute Morgen sprechen möchte. Von Anfang an ist diese Kirche glaubensvoll vorangeschritten. Glaube war die Stärke des Propheten Joseph Smith. Ich bin dankbar, dass er den Glauben hatte, in dieses Wäldchen zu gehen und zu beten. Ich bin dankbar, dass er den Glauben hatte, das Buch Mormon zu übersetzen und zu veröffentlichen. Ich bin dankbar, dass er sich mit einem Gebet an den Herrn wandte, welches dadurch beantwortet wurde, dass ihm das aaronische und das melchisedekische Priestertum übertragen wurden. Ich bin dankbar, dass er die Kirche voller Glauben gegründet und auf den rechten Weg gebracht hat. Ich danke ihm, dass er sein Leben gab, um die Wahrheit dieses Werkes zu bezeugen. Glaube war auch die treibende Kraft in Brigham Young. Ich denke oft daran, was für einen gewaltigen Glauben er zeigte, als er eine so große Anzahl Menschen ins Salzseetal brachte, damit sie sich hier niederließen. Er kannte die Gegend kaum. Er hatte sie nie zuvor gesehen, außer in einer Vision. Ich nehme an, er wusste fast nichts über den Boden oder das Wasser oder das Klima. Und doch sagte er beim ersten Anblick, ohne zu zögern, dies ist der richtige Ort, zieht weiter. Und so war es bei jedem einzelnen Präsidenten der Kirche. Wenn sie sich fürchterlichen Widerständen gegenüber sahen, gingen sie mit Lauben voran. Ob Heuschrecken die Ernte vernichteten, ob die Dürre oder ein später Frost, ob man von der Bundesregierung verfolgt wurde oder ob, wie erst vor kurzem, den Opfern eines See- oder Erdbebens oder einer Überschwemmung an vielen verschiedenen Orten dringend humanitäre Hilfe gewährt werden musste. Es war immer das Gleiche. Der Wohlfahrtsdienst leerte seine Regale. Bargeld wurde zu Millionen den Bedürftigen übersandt, ohne Rücksicht darauf, ob die Empfänger Mitglieder der Kirche waren. Alles im Glauben. In diesem Jahr begeht die Kirche einen wichtigen Gedenktag ihrer Geschichte. Wie Sie alle wissen, zum 150. Mal jährt sich die Ankunft der Handkarrenabteilung Willie und Martin und der Planwagenabteilung Hunt und Hodgett, die sie begleiteten. Vieles ist darüber schon geschrieben worden, und ich brauche nicht auf die Einzelheiten einzugehen. Sie alle kennen die Geschichte. Wir können es dabei bewenden lassen, dass diejenigen, die sich von den britischen Inseln aus auf die lange Reise ins Tal des großen Salzsees begaben, ihren Weg im Glauben antraten. Sie wussten kaum oder gar nicht, worauf sie sich da einließen. Trotzdem zogen sie voran. Sie begannen ihren Weg voll großer Erwartungen. Diese Erwartungen schwanden nach und nach, je weiter sie nach Westen kamen. Als sie die anstrengende Strecke hinter dem Fluss Platte und dann das Tal des Flusses Sweetwater hinauf in Angriff nahmen, forderte die kalte Hand des Todes schrecklichen Tribut. Das Essen wurde rationiert, die Ochsen starben, die Handkarren brachen zusammen, das Bettzeug und die Kleidung waren unzureichend. Stürme tobten, sie suchten Unterschlupf, fanden aber keinen. Das Unwetter toste um sie herum, sie starben buchstäblich vor Hunger. Dutzende kamen um und wurden im gefrorenen Boden begraben. Zum Glück kam Franklin D. Richards auf seinem Weg von England an ihnen vorbei. Er hatte ein leichtes Pferdegespann und konnte viel schneller vorankommen. Er erreichte das Tal. Es war genau um diese Jahreszeit. Die Generalkonferenz fand gerade statt. Als Brigham Young von den Neuigkeiten erfuhr, trat er sofort vor die Versammelten und sagte: Ich will jetzt den Mitgliedern unser heutiges Thema nennen und den Ältesten, die sprechen werden, den Text vorgeben. Er lautet folgendermaßen: Am 5. Oktober 1856 befinden sich viele unserer Brüder und Schwestern mit Handkarren draußen auf der Prärie. Wahrscheinlich sind viele von ihnen noch 700 Meilen von hier entfernt. Wir müssen sie herbringen und wir müssen ihnen Hilfe schicken. Der Text lautet: Bringt sie her. Ich möchte, dass die Brüder, die sprechen dürfen, verstehen. Ihr Text sind die Menschen in der Prärie und das Thema für diese Gemeinschaft lautet: Schickt nach ihnen aus und bringt sie her, ehe der Winter einbricht. Ich rufe heute die Bischöfe herbei. Ich warte nicht bis morgen, auch nicht bis übermorgen. Ich brauche 60 gute Maultiergespanne und 12, 15 Wagen. Ich will keine Ochsen schicken. Ich will gute Pferde und Maultiere. Es gibt sie in diesem Territorium und wir müssen sie herholen. Außerdem 11 Tonnen Mehl und 40 gute Fuhrleute, 60 oder 65 gute Maultier- oder Pferdegespanne mit Harnisch. Ich will euch sagen, so sagt er, dass all euer Glaube, eure Religion und euer Glaubensbekenntnis nicht einen einzigen von euch im zelestialen Reich unseres Gottes erretten werden, wenn ihr nicht genau die Grundsätze verwirklicht, die ich euch jetzt lehre. Geht und bringt die Leute her, die jetzt noch da draußen auf der Prärie sind, und haltet euch strikt an das, was wir zeitlich oder zeitliche Pflicht nennen, andernfalls wird euer Glaube vergebens sein. Die Predigen, die ihr gehört habt, werden für euch vergebens sein, und ihr werdet in die Hölle hinabfahren, wenn ihr euch nicht an das haltet, was wir euch sagen. Sogleich wurden Pferde und Maultiere und starke Wagen angeboten. Man brachte Mehl im Überfluss heran. Eilig wurden warme Kleidung und Bettzeug zusammengestellt. Innerhalb von ein, zwei Tagen zogen die Wagen voll beladen gen Osten durch den tiefen Schnee. Als die Rettungskräfte auf die erschöpften Heiligen stießen, wurden sie wie Engel aus dem Himmel angesehen. Die Leute brachen vor Dankbarkeit in Tränen aus. Wer mit einem Handkarren gekommen war, wurde in einen Planwagen gesetzt, damit er schneller zu den Leuten nach Salt Lake City befördert werden konnte. Etwa 200 waren umgekommen, aber 1000 wurden gerettet. Unter denen, die in der Prärie so große Not gelitten hatten, befand sich die Urgroßmutter meiner Frau. Sie gehörte zur Planwagenabteilung Hunt. Heute schaut man vom Grab meiner Frau auf dem Friedhof von Salt Lake City auf die Grabstätte ihrer Urgroßmutter, Mary Penfold Goble, hinab, die in den Armen ihrer Tochter starb, als sie am 11. Dezember 1856 dieses Tal erreichte. Sie wurde am folgenden Tag beigesetzt. Sie hatte auf dem langen Weg drei ihrer Kinder verloren. Eine Tochter, die überlebt hatte, hatte an den Füßen schlimme Erfrierungen davongetragen. Was für eine Geschichte! Sie steckt voller Leid und Hunger und Kälte und Tod. Es wimmelt darin von Berichten über eisige Flüsse, die durchschritten werden mussten, über heulende Schneestürme, über den langen, schleppenden Aufstieg die Rocky Ridge hinauf. Wenn dieses Gedenkjahr vorüber ist, wird man vielleicht einen Großteil davon wieder vergessen. Hoffentlich aber wird auch immer wieder davon erzählt, damit künftige Generationen vom Leid und vom Glauben derer, die vor ihnen da waren, wissen. Dieser Glaube ist unser Vermächtnis. Dieser Glaube erinnert uns daran, welcher Preis bezahlt wurde für die Annehmlichkeiten, die wir genießen. Glaube aber tritt nicht nur in großen, heldenhaften Ereignissen zutage, wie in der Ankunft der Handkarrenpioniere. Er zeigt sich auch in kleinen, aber nicht minder bedeutsamen Ereignissen. Über ein solches möchte ich berichten. Als der Mentai-Utah-Tempel vor etwa 120 Jahren gebaut wurde, war George Paxman dort als Tischler beschäftigt. Mit seiner jungen Frau Martha hatte er ein Kind, das zweite war unterwegs. Als er eine der schweren Osttüren des Tempels einhängte, zog sich George einen Bauchwandbruch zu. Die Schmerzen waren schrecklich. Martha legte ihn auf einen Wagen und brachte ihn in das Städtchen Nephi. Dort setzte sie ihn in den Zug und fuhr ihn mit ihm nach Provo. Dort starb er. Sie lehnte es ab, erneut zu heiraten, und war 62 Jahre lang Witwe. Sie sorgte für ihren Lebensunterhalt als Näherin. Lassen Sie mich nun kurz von dieser Erzählung ein wenig abschweifen und etwas einfügen. Zur Verlobung schenkte ich meiner Zukünftige einen Ring. Bei der Hochzeit schenkte ich ihr noch einen Ehering dazu, und sie trug beide Ringe jahrelang. Eines Tages bemerkte ich, dass sie beide abgenommen hatte und stattdessen diesen goldenen Ehering trug. Er hatte ihrer Großmutter gehört. Sie hatte diesen Ring von ihrem Mann George bekommen. Und er war das Einzige, was er in seinem Leben hinterlassen hatte. Als Martha eines Tages Frühjahrsputz machte, rückte sie alle Möbel ab, um das Haus einmal gründlich zu reinigen. Als sie die Strohmatratzen ausschüttelte, blickte sie hinab und der Ring war nicht mehr an ihrem Finger. Sie schaute überall ganz genau nach. Es war furchtbar, es war das einzige greifbare Erinnerungsstück von ihrem geliebten Mann. Sie fuhr mit den Fingern durch das Stroh, konnte den Ring aber nicht finden. Ihr kamen die Tränen. Sie ging auf die Knie und betete, dass der Herr ihr doch helfen möge, den Ring zu finden. Als sie die Augen wieder öffnete, sah sie hinab. Und da lag er. Ich halte ihn jetzt in meiner Hand. Er ist zu klein, als dass ihn alle sehen könnten. Er ist aus 18 karätigem Gold, alt, verkratzt und verbogen. Aber er steht für Glauben, für den Glauben einer Witwe, die in ihrer Not den Herrn anflehte. Ein solcher Glaube ist der Urquell allen Tuns. Er ist die Wurzel von Hoffnung und Zuversicht. Genau diese schlichte Art zu glauben brauchen wir alle so sehr. Beim Fortgang dieser großen Sache ist vermehrter Glaube das, was wir am meisten brauchen. Ohne ihn würde das Werk ins Stocken geraten. Mit ihm kann niemand seinen Fortschritt aufhalten. Der Erretter sagte, wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort, und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Seinem Sohn Helaman trug Alma auf, predige ihn Umkehr und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Lehre sie sich zu demütigen und sanftmütig und von Herzen demütig zu sein. Lehre sie mit ihrem Glauben an den Herrn Jesus Christus, jeder Versuchung des Teufels zu widerstehen. Möge der Herr uns in dieser großen Sache, an der wir teilhaben, mit Glauben segnen. Möge Glaube uns führen wie eine Kerze in der Nacht mit ihrem Licht. Möge er wie eine Wolkensäule bei Tag vor uns herziehen. Darum bete ich demütig im heiligen Namen dessen, der die Kraft unseres Glaubens ausmacht, ja, des Herrn Jesus Christus. Amen.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Wir danken dir für den Geist, den wir verspielen konnten, für die Musik und die gesprochenen Worte, für den Rat, den wir erhalten haben. Wir bitten dich, uns zu segnen, dass wir unser Leben verbessern können, unsere Familien stärken können und dass wir die Lehren deines Sohnes annehmen können, dass wir die Lehren des Evangeliums annehmen können. Wir sind so dankbar für die Wiederherstellung dieses Evangeliums, für den Propheten Joseph Smith, für die Heiligen, die so viele Opfer gebracht haben für dieses Werk, für dein Werk. Mögen wir den gleichen Glauben haben, wenn wir in dieser Welt vorangehen. Bitte segne unseren Präsidenten und Propheten, Präsident Gordon B. Hinckley. Gib ihm die Kraft. Gib ihm die Freude in seinem Dienst und die Gesundheit, die er braucht. Segne die 12 Apostel, während sie um die Welt reisen. Beschütze sie und beschütze auch unsere Missionare. Gib ihnen den Erfolg, den sie brauchen, wenn sie das Evangelium lehren. Mögen wir immer das Sündopfer in unseren Herzen mit uns tragen und uns bewusst sein. Und wir bitten um den Segen, deine Gebote halten zu können und deine Liebe für uns erarbeiten zu können. Darum bitten wir demütig im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 176. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.